Also Selbstzufriedenheit, das ist für mich ein, auch wenn ich es bei anderen Leuten sehe, nebenbei etwas ganz, ganz ungeheuer Abstoßendes. Ich lebe, solange ich weiß, eben in dem Bewusstsein, ein Sterblicher zu sein und finde das auch sehr gut. Ja, ich würde nicht sagen, ich genieße das Leben, aber ich genieße vieles im Leben, sehr vieles.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit meiner Kollegin Julia Schnitzlein im Wechsel mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Martin Mosebach. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Sacher.
Herr Mosebach, meine erste Frage ist immer die gleiche und danach werde ich Sie auch noch ausführlicher vorstellen. Die Frage lautet, wann haben Sie das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich denke jeden Tag an meinen Tod, seit sehr vielen Jahren.
Kann man das beschreiben, in welcher Situation, wenn Sie aufwachen oder wenn Sie einschlafen oder gibt es irgendeinen bestimmten Anlass dazu?
Ja, vor dem Einschlafen. Also ich da auf jeden Fall, sonst tagsüber auch. Endlichkeit wird ein immer größerer Gegenstand der Gedanken, je älter man wird. Und wenn Krankheit hinzukommt, wenn die Jahre verfließen. Aber ich habe immer an den Tod gedacht. Ich habe immer daran gedacht, dass jede Nacht, wo ich die Augen zumache, die letzte sein könnte.
Ich werde Sie nachher noch fragen, ob das ein unangenehmer Gedanke ist oder ob es vielleicht auch ein erlösender Gedanke ist. Da kann man ja Unterschiedliches darunter vorstellen. Aber jetzt möchte ich erst noch mein Versprechen einlösen und Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch vorstellen. Martin Mosebach ist Schriftsteller. Er ist in Frankfurt geboren und wohnt immer noch in Frankfurt, wo wir uns jetzt auch gerade gegenüber sitzen. Er ist vor allem bekannt für seine Romane, schreibt aber auch Essays, Gedichte, Reiseberichte und Libretti. Er hat viele Preise gewonnen, darunter den Georg-Büchner-Preis, den renommiertesten Preis für deutschsprachige Literatur. Und gerade jetzt erscheint sein neues Buch »Die Richtige« bei DTV. In diesem Buch geht es um einen Maler und um so etwas, um es mal mit einem modernen Wort zu sagen, wie toxische Männlichkeit. Aber ich weiß nicht, ob Herr Mosebach dem zustimmen würde, darüber können wir nachher ja auch sprechen. Und Herr Mosebach wird, wenn man Gespräche mit ihm liest oder hört, gerne als erzkatholisch bezeichnet. Da möchte ich gerne nochmal anfangen, Herr Mosebach. Fühlen Sie sich richtig beschrieben, wenn man sagt, Sie sind erzkatholisch?
Ja, Erz ist ja ein sehr schönes Wort. Also das, nehme ich gerne an. Aber wenn damit gemeint ist, dass ich mich der katholischen Orthodoxie zuzähle, als Sohn der Kirche, dann stimmt das auch.
Aber es ist ja meistens mit so einer Art abwertenden Unterton gemeint, wenn jemand das sagt.
Die katholische Kirche hat in Deutschland sowieso keine gute Presse. Infolgedessen würde es auch schon genügen, er ist katholisch, um einige Fragezeichen anzubringen. Also Komplimente macht man damit in Deutschland nicht.
Aber stört es Sie, dass man sozusagen in der Öffentlichkeit dann so darüber spricht oder wenn jemand das zu Ihnen sagt? Ich habe zum Beispiel so einen Podcast gehört mit der FAZ, ich weiß, da ging es, glaube ich, um das Papstbegräbnis oder so, da habe ich eine Vorbereitung für gehört und dann wurde auch gesagt, ein erzkatholischer Schriftsteller,
Sie haben noch was anderes gesagt, das war noch dämlicher.
Was wurde gesagt?
Streng katholisch. Was natürlich absurd ist, weil ich mich als sehr schlechten Katholiken betrachte. Nicht unbedingt einen Glaubenszeugen. Aber das ändert nichts daran, dass ich Katholik bin und mir etwas anderes auch überhaupt nicht vorstellen kann. Also es gibt so ein Wort, jemand hat gesagt, ich bin nicht über mich, sondern über sich selbst. Ich bin so katholisch, wie der Baum grün ist. Und so würde ich das auch auf mich anwenden können.
Aber ich habe gelesen, dass Sie ja aus einem Elternhaus kommen, wo der Vater Protestant war und die Mutter katholisch. Ja. Sie haben einmal geschrieben, dass Ihr Vater am Sonntag, als Sie mit der Mutter in die Messe gehen, in der Bibel liest und Sie gehen aber in die Messe. Also das heißt, dieses ganz Katholische war Ihnen jetzt nicht in die Wiege gelegt, sondern das ist erst entstanden im Laufe des Lebens.
Ja, das ist so. Wobei allein dadurch, dass natürlich das Katholische eine Glaubenspraxis hat, also eine liturgische Praxis hat, das im Leben des Kindes natürlich doch sehr stark präsent war und nicht mit intellektuellen Akten verbunden, sondern einfach mit Handlungen. Und die haben großen Eindruck gemacht. Also von daher gesehen würde ich nicht sagen, dass ich da als Kind gar nichts mitbekommen hätte. Das, obwohl hier in Frankfurt natürlich kein geschlossenes katholisches Milieu war. Es war nicht Bayern, es war nicht Rheinland. Es war eine damals doch also überwiegend protestantische Stadt und das war auch spürbar, auch in der Ausstrahlung auf die katholische Kirche, die ja also unter diesem, da auch unter einem gewissen Anpassungsdruck eigentlich immer gestanden hat.
Aber können Sie sich noch erinnern, wie diese Handlungen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, auf Sie als Kind gewirkt haben? Weil sowas kann ja sowohl was irgendwie Anziehendes, aber auch was Erschreckendes haben. Da geht es ja dann auch oft um, es hängen tote Körper in der Kirche auf Bildern rum und es wird irgendwas gemacht, was irgendwie auch unheimlich ist. Ja, das kann ja auf Kinder auch abschreckend wirken.
Ja, nein, also ganz im Gegenteil. Also diese Dinge, die liturgischen Details, dies alles hatte auf mich eine begeisternde Wirkung.
Also auch schon das, als Kind?
Ja, gerade als Kind. Mhm. Dann habe ich mich sehr weit davon entfernt, so ab 12 vielleicht, und aber immer mich als Katholiken betrachtet, aber bin nicht mehr in die Kirche gegangen. Und dann kam ein allmähliches Hineingleiten wieder in die katholische Religion, so mit Anfang 30.
Und können Sie sich noch erinnern, warum das so, warum Sie abgeklitten sind, warum Sie nicht mehr so gerne in die Kirche gegangen sind?
Das kann ich eigentlich nicht sagen. Es war, die Adhäsion ließ nach, der Magnetismus, das wurde blass. Es kam auch so viel Neues natürlich mit dem Leben, mit dem Heranwachsen, womit dieser nicht besonders strahlungsfähige Diaspora-Katholizismus nicht so richtig mithalten konnte. Ich habe ja nicht die Hochformen der katholischen Religion etwa in einem bedeutenden Kloster mal erlebt, sondern in diesen wiederaufgebauten Kirchen der Stadt mit, ja, das Gefühl eines irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehenden, irgendwie sehr harmlosen Katholizismus, der eben für den jungen Menschen einfach auch nicht aufregend genug war.
Wobei ja gerade so, vielleicht jetzt, wenn ich jetzt so denke an so eine reformkatholische Kirche, und so, die Sie ja so ein bisschen beschreiben, die ja auch so ein bisschen den Anspruch haben, so locker zu sein und die jungen Leute damit ins Boot zu holen. Aber das hat bei Ihnen offenbar nicht geklappt.
Nein, das klappte nun ganz und gar nicht. Nein. Ja. Also auch in meiner Rückkehr zum Katholischen habe ich dann eben die Orte gesucht, in der die vollständige Orthodoxie spürbar und war und lebbar und gelebt wurde.
Aber wie kam das, also wie kam diese Rückkehr? Gab es da so einen bestimmten Punkt, der das hervorgerufen hat? Weiß ich, eine Messe, die Sie besucht haben, oder manche, die Protestanten sprechen ja auch gerne von Erweckungserlebnis, irgendwas, was so, wo man das festmachen kann?
Nein, es war ein Hineingleiten. Ich kann sogar sagen, es war der gregorianische Choral, der da irgendwie Auslöser war. Ich suchte Orte, in denen ich das hören konnte. Und nicht nur auf der Schallplatte, sondern eben auch den Ort des Gesangs im Rahmen der Liturgie, in den dafür geschaffenen Räumen. Und anfänglich war das einfach so ein Interesse an einer ästhetischen Bereicherung. Und dann allerdings, als ich dann verstand, die liturgische Funktion dieses Gesangs, dann wurde der ästhetische Aspekt also immer unwichtiger. Und ich habe dann nach den Orten gesucht, in denen die liturgische Tradition rein bewahrt war.
Was meinen Sie mit, als Sie es verstanden? Also hat sozusagen intellektuell verstanden, hat es Ihnen jemand erklärt? Waren Sie eine Art von Kurs vielleicht, wo man das dann nochmal erklärt hat? Oder wie ist das zustande gekommen, dass man das versteht?
Nein, ich meine, ich hatte ja auch meine Erfahrung und ich war ja nicht da im Nullpunkt, als ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Ich kam nicht als völlig Fremder da hinein. Stellte aber fest, dass die Kirche der 50er, 60er Jahre eben schon eine sehr starke, schon vor der Liturgiereform, schon einen sehr starken Verarmungsprozess durchlaufen hatte und eigentlich nur ein Schatten von dem war, was der katholischen Tradition entsprochen hätte. Das kam dann Stück für Stück, wurde das deutlich und auch das Eintreten eben dann in eine in eine große Welt, in der sich alles, was in der Vergangenheit kulturell unglaublich produktiv gewesen war, versammelte.
Auch wenn Religion ja was ist, was das ganze Wesen einnimmt, müssen wir sozusagen als moderne Menschen zugestehen, dass es trotzdem was ist, was uns ja auch kulturell vermittelt wird. Also wenn wir in einem anderen Land geboren wären, wären wahrscheinlich von der Religion geprägt worden, die dort herrscht, sagen wir mal irgendwo in Asien oder in einem muslimischen Land. Ich dachte gerade, können Sie sich vorstellen oder haben Sie mal fantasiert, was gewesen wäre, wenn Sie die Religion Ihres Vaters, den Protestantismus, angenommen hätten? Haben Sie sich mal so einen protestantischen Martin Mosebach vorgestellt oder ist das eine abwegige Vorstellung?
Wir sind als Kinder manchmal vom Vater auch in einen protestantischen Gottesdienst geführt worden, obwohl er selber ja eben so einer radikalen Überzeugung war, dass eben mit dem lutherischen Priestertum der Gläubigen eben sich Gottesdienstbesuch eigentlich erledigt hätten und Predigten er schon gar nicht gerne hören wollte. Aber wir sind in solchen Gottesdiensten gewesen und das hatte niemals auf mich die geringste Ausstrahlung. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich kann mir einen griechisch-orthodoxen MM vorstellen, aber keinen protestantischen.
Also schade, ich kann es mir schon vorstellen, so, weil ich meine, natürlich ist es eine andere Art von ästhetischem Empfinden, aber ich denke jetzt nur an die Bach-Musik oder an strenge lutherische Gottesdienste, die haben ja auch eine bestimmte Ästhetik, die durchaus ansprechend sein kann.
Ja, es geht nicht um die Ästhetik, es geht um die Ritualisierung des Lebens, es geht um das ritualisierte Beten, es geht um die Bedeutung des Ritus im Leben. Des Ritus für die Gottesvergegenwärtigung. Und also da tue ich dem Protestantismus bestimmt kein Unrecht, wenn ich sage, dass das einfach für evangelisches Christentum eine untergeordnete Rolle spielt.
Ich denke gerade so an dieses, vor allem pietistischen Protestantismus, ja geradezu ritualisierte Lesen der Bibel, also sagen, den Tag mit der Bibel gestalten, das Morgendliche, das Mittagliche, das auch vor dem Essen, vor dem Schlafen, gemeinsame Beten, was ja auch eine gewisse Art von religiös-ritueller Gestaltung des Lebens ist.
Das war ja auch so eine Rekatholisierung im Grunde gegenüber einem rationalistischen Theologie im 18. Jahrhundert, dass man da dieses Gegengewicht dann setzen wollte, Gerhard Terstegen und die Stillen im Lande und so weiter. Das waren durchaus doch aus einem Bewusstsein auch kommend, dass man sich zu weit von der alten Kirche entfernt hatte, nicht?
Aber das ist trotzdem nichts, was Sie irgendwie sagt man.
Nein, es bleibt mir zu subjektiv, nicht? Es ist Ritus hat ja die Großartigkeit, eine Objektivität anzustreben, die von meiner Zustimmung, von meiner Glaubensintensität, von meiner überhaupt von meiner moralischen Perfektion und so weiter vollkommen unabhängig ist. Und darauf kommt es an. Es kommt also dieses gesamte Feld der Selbstbetrachtung, der Innerlichkeit und so weiter, das ist etwas, was mir fern liegt und auch verdächtig ist.
Jetzt kommen mir so viele Anschlussfragen in den Kopf. Zum einen würde ich eher fragen, aber gerade das Schriftstellerische ist ja etwas, was natürlich vielleicht Objektivität anstreben kann in der Beschreibung der Welt und so weiter, was aber natürlich ganz subjektiv trotzdem ist, weil es ja aus einem selbst herauskommt. Ja. Also es ist ja trotzdem ein sehr subjektiver Zugriff auf die Gegenwart. Natürlich. Aber ich dachte jetzt gerade, steht das vielleicht in der Spannung zu dem, dass Sie sozusagen die Subjektivität lieber verlassen wollen oder ist das eigentlich das Gleiche?
Nein, das ist ja nur was anderes, wenn ich mich in einer geoffenbarten Religion eben an Gott wende, dann versuche ich natürlich wirklich von mir selbst so weit wie gehend abzusehen und mich in eine Art Ausrichtung zu begeben, eine Orientierung, wie es ja auch heißt, also die Richtung nach Osten hin ist die Orientierung, also dort zur aufgehenden Sonne, dort wo die Sonne des ersten Schöpfungstages geschienen hat und dort wo der wiederkommende Christus eben der Tradition nach erwartet wird. Und diese Ausrichtung, die ist das im Gebet das Zentrale. Im Roman geht es ja um vollkommen andere Dinge. Das ist Betrachtung der Welt natürlich durch ein Temperament. Nicht? Das hat Zola sehr schön definiert. Realismus ist Betrachtung der Realität durch ein Temperament. Das fließt ein. Nicht? Nur kann man natürlich auch da sagen, dass es graduelle Unterschiede gibt. Es gibt eben den Autor, der in erster Linie eben den um seinen Selbstausdruck ringt und denjenigen, der versucht, sich im Schreiben auch zu vergessen und den Blick eben auf das, was er beschreiben will, auf das Bild, was er beschreiben will, gerichtet hat und versucht, diesem Bild so weit wie möglich nahe zu kommen. Das Bild mag etwas sein, was er selber hergestellt hat, vielleicht auch nicht, was er irgendwo empfangen hat, aber in seinem Erleben, in meinem Erleben, steht es außerhalb von mir. Und es ist eine Annäherung an etwas, was außerhalb von mir ist. Das ist ganz für mich ganz zentral. Aber der Mensch, der ganz in sich gefangen ist, ist für mich eine Albtraumvorstellung.
Aber es ist ja trotzdem doch auch ein Ausdruck von einer starken Subjektivität, einem starken Selbstbewusstsein, dass man dass dieses Bild, was in einem ist, auch nach außen trägt und sagt, ihr anderen, schaut es euch an. Ja, weil das gehört ja dazu. Man kann ja nicht, man schreibt ja keinen Roman, sag ich mal, ohne dass man denkt, jemand anders soll ihn auch lesen. Ja.
Ja, das ist sicher richtig, dass man erwartet, dass er, aber für mich spielt es erstmal nicht die wesentliche Rolle. Ich stelle mir kein Publikum vor, ich stelle mir kein Gegenüber vor. Ich bin eigentlich eher wirklich damit beschäftigt, das, was ich vor mir sehe, vielleicht aus mir projiziert habe, aber das untersuche ich nicht, dem nahe zu kommen. Und dann die nächste Frage eben, wer soll sich damit beschäftigen? Wobei auch das ja dann zu den größten Überraschungen führt, wenn man dann sieht, das ist das Schöne am Veröffentlichen, wenn man eben nicht nur seinen Freunden, seiner Familie seine Bücher vorliest, sondern wenn sie auf den Markt kommen, wenn irgendjemand sie kauft, an dessen Existenz man niemals gedacht hat und sie gerade bei einem solchen Menschen, den man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, von seinen Lebensbedingungen her, tatsächlich das Buch einschlägt. Das ist etwas Ungeheures, aber da liegt der Reiz eben gerade darin, dass man sich diesen Leser eben überhaupt nicht vorstellen konnte. Und auch seine Erwartungen nicht.
Die zweite Anfangsfrage, die mir vorhin kam, war, dass ich dachte, dieses Bedürfnis, sich selbst zu verlassen, so habe ich es jetzt so ein bisschen näher verstanden, oder auch das, sich selbst ja fremd werden zu können oder so, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, könnte man ja auch jetzt darauf zurückführen, ist es vielleicht unangenehm, Martin Mosebach zu sein? Warum, woher kommt das? Also ist es etwas, warum haben Sie dieses Bedürfnis jetzt in der katholischen Theologie, meine ich, also sozusagen, dass sich selbst zurückzunehmen, nicht in sich selbst zu bleiben, so wie Sie es ja gesagt haben.
Ja, so ist es unangenehm, Martin Mosebach. Bis zum gewissen Grad vielleicht, nicht? Also Selbstzufriedenheit, das ist für mich, auch wenn ich es bei anderen Leuten sehe, nebenbei etwas ganz, ganz ungeheuer Abstoßendes. Und ich selber bin auch nicht zufrieden, nein.
Das ist ja etwas, wonach viele Leute streben, oder? Es ist ja, viele Leute wollen gerne mit sich selbst zufrieden sein, weil sie denken, dann können sie gut leben.
Ja, ich weiß nicht, wie das ist bei anderen Leuten. Ich nehme schon an, dass es auch bei sehr selbstzufriedenen Leuten eben doch so eine kleine Unruhe hin und wieder gibt.
Man hofft es.
Ja, nein, ich würde als Romanautor einer Figur, einer selbstzufriedenen Figur, immer Momente des Zweifels schenken, damit sie nicht zu unangenehm zu lesen wird.
Jetzt denke ich gerade, das war gar nicht so geplant, aber jetzt denke ich gerade an Louis Kreutz, den Protagonisten ihres neuen Buches, ein Maler mit viel Erfolg, der, ja, dem eigentlich alle Türen offen stehen im Moment, in dem das Buch spielt, der wirkt schon sehr selbstzufrieden eigentlich jetzt, oder? Also er hat natürlich schwierige Seiten, aber man, wenn ich mir ihn so vorstelle, wirkt er selbstzufrieden, glaube ich.
Ich würde nicht selbstzufrieden sagen, selbstbesessen vielleicht mehr. Ein Getriebener, nicht? Von seinen Zielen, seiner Malerei, in Unruhe auch befinden. Also diese Selbstbesessenheit von ihm ist keine, die ihn ausruhen lässt oder entspannt erscheinen lässt. Er wirkt wie ein unter Druck stehender Mann, für mich jedenfalls, unter einem enormen Druck. Was das genau ist, ob das jetzt Erfolgsdruck ist oder oder ob er wirklich einem künstlerischen Ideal nachhängt, was er noch nicht erreicht hat und was ihn antreibt. Beides ist möglich bei ihm, es verschränkt sich. Es ist mir ja sehr wichtig, dass ich eine Figur nicht zu eindeutig werden lasse. Ich würde schon denken, dass dieser Maler auch ein sehr ernsthaftes Bestreben hat, ein künstlerisches Ideal zu erreichen. Dass das nicht nur Erfolgsgetriebenheit ist, sondern dass da mehr ist. Das nehme ich schon an. Und dass er dafür bereit ist, über Leichen zu gehen, natürlich allerdings.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Ja, also genau, das, ich wollte jetzt nur ganz kurz, weil wir wollen nicht zu viel verraten für alle, die das Buch gerne lesen wollen. Es ist die Geschichte von Louis Kreutz, diesem Maler, und seinem Umgang mit den Modellen und den anderen Menschen, die ihn umgeben. Und es gibt eben ein bestimmtes Modell, das er sich, würde ich mal sagen, gefügig macht, dass er sich ihm dann eben als Modell auch zur Verfügung stellt. Ja, und dann erwarte ich jetzt nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber sie geht zumindest nicht unbedingt, es hat kein Happy End, sage ich jetzt mal.
Nein.
Ja, genau. Und ich hatte ja gesagt, das ist so ein bisschen was von toxischer Männlichkeit hat. Das ist ja ein Modewort oder das hört sich jetzt fies an, aber es ist ein Wort, was heute oft gebraucht wird. Können Sie mit sowas was anfangen?
Nein, also ich meine, das Wort ist ja furchtbar. Aber dass es sich um einen Menschen handelt, der einen sehr männlichen Mann, der Unheil bringt anderen Menschen, das ist doch eine ganz alte Geschichte. Also dafür brauche ich keine neue Terminologie.
Ja, das ist ja so, das ist ein Begriff, der etwas, was es schon immer gab in einer neuen, aber vielleicht auch deswegen gibt es diesen neuen Begriff, weil das etwas ist, was es zwar schon immer gab, was aber nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat.
Vielleicht, ja.
Jetzt kommen wir nochmal vielleicht zurück auf den Anfang des Gesprächs. Ich erinnere mich, dass Sie gesagt haben, Sie denken fast jeden Tag oder Sie denken jeden Tag an den Tod. Und ich wollte da noch fragen, ist es für Sie ein erschreckender Gedanke?
Nein, das ist für mich kein erschreckender Gedanke. Überhaupt nicht. Ich lebe, solange ich weiß, eben in dem Bewusstsein, ein Sterblicher zu sein und finde das auch sehr gut. Obwohl es ja, wie ich als Christ sagen muss, die Sterblichkeit uns ja als Strafe gegeben ist, nicht? Für die Sünde, für die Erbsünde genau genommen, für die wir noch nicht mal selber begangen haben.
Das ist eigentlich ziemlich blöd, dass man was bestraft wird, was man nicht selber
gemacht
hat.
Genau so ist es aber. Und Buddhisten können damit noch viel mehr umgehen, also dass das Sein, das Geborenwerden schon mit Schuld verbunden ist, das ist für Buddhisten ja eine Selbstverständlichkeit. Und gut, also das ist jetzt eine Strafe, infolgedessen soll man sich vielleicht auch gar nicht zu sehr damit abfinden, weil der sonst diesen Strafcharakter verliert. Aber ich empfinde den Tod als ein Geschenk. Ich empfinde die Endlichkeit als ein Geschenk. Unser Leben ist eine Prüfung und ziemlich bald wird uns klar, dass wir diese Prüfung eigentlich nicht bestehen. Und wenn sie dann immer weiter fortgesetzt würde und sich Schuld auf Schuld häuft und immer weiter und immer, immer weiter, dann ist das eigentlich keine erfreuliche Aussicht. Es muss einen Punkt geben, in dem die Prüfung abgebrochen wird.
Auf was hin wird man geprüft? Also im juristischen Staatsexamen wird man geprüft, ob man die Gesetze gut kennt und anwenden kann. Aber was wird man im Leben, auf was hin wird man geprüft?
Ja, auf seine menschliche Substanz.
Vielleicht können Sie es noch ein bisschen erklären, weil ich kann mir was darunter vorstellen, aber ich glaube, es ist noch, wie kann man darauf reagieren? Was für eine Prüfungsfrage gäbe es vielleicht?
Ja, wie man, es gibt keine Prüfungsfrage, sondern wie man das Leben angenommen hat, wie man es gelebt hat.
Und eine Grundnuance des Protestantismus ist ja immer dieser luthersche Moment, dass er erkennt, Gott will was von mir, was ich niemals schaffen werde, ja. Ist es sowas Ähnliches? Meinen Sie sowas?
Also, ja, ich meine nur, dass ich das ist schon sehr. Also wenn man sagt, er will etwas von mir, was ich nie schaffen werde, dann kann ich mich dabei ja auch beruhigen. Ich werde es nicht schaffen. Aber das meine ich nicht. Es sind ja sehr konkrete Dinge, die man nicht schafft. Es ist ja nicht irgendwie ein gewaltiges, hohes Ideal, sondern es sind sehr, sehr konkrete Dinge, die man hartnäckig nicht schafft, weil sie eben aufgrund eines schlechten Charakters oder eines üblen Wollens eben einfach permanent nicht gelingen wollen. Und dies nun immer perpetuieren zu wollen, finde ich so eigentlich einen lächerlichen Wunsch, der sich über die Ernsthaft der Existenz überhaupt keine Rechenschaft gegeben hat.
Diese Verfehlung, dass das man nicht schafft, steht das im Spiegel zum Beispiel zu den göttlichen Geboten aus der Bibel? Oder
naja, selbstverständlich sind die das auch, ja. Aber die sind natürlich durch Jesus auch nochmal unfassbar verschärft worden, nicht? Diese Gebote.
Also Sie meinen sowas wie das Doppelgebot der Liebe, Nächstenliebe und solche Sachen, die dann dafür...
Die Radikalität, Jesu Radikalität, die ist ja unüberbietbar. Die geht ja dem Menschen bis zur Selbstzerstörung, Selbstvernichtung. Und dieser Radikalität standzuhalten, das ist aber gewünscht. Ich meine, es gibt ja Menschen, die ihr standhalten, nicht nach katholischer Auffassung, eben die Heiligen, die gibt es ja. Und es ist ja eben nicht diese Unerfüllbarkeit, sondern keineswegs. Es gibt Menschen, die sich vielleicht nicht ihr ganzes Leben lang, aber eben dann zum Schluss im Zeugnis, im Blutzeugnis, in diesem Sinn bewähren. Und die stehen da als Vorbilder, auch als Vorwurf.
Ja, ich denke jetzt gerade an Ihr Buch, die 21, wo es ja diese eine Stelle gibt, wo Sie schreiben, dass, also müssen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer erklären, also die 21 ist ein Buch, was Herr Mosebach geschrieben hat, wie eine Art Reportage oder nachgereist ist nach Ägypten, wo 21 koptische Christen entführt wurden und dann in Libyen vom sogenannten Islamischen Staat geköpft wurden. Und da gibt es ein Video, das hatten Sie gesehen, und daraufhin bekamen Sie den Impuls, das nachzuvollziehen, und haben dieses Buch geschrieben. Ich hoffe, ich habe es ungefähr richtig zusammengefasst. Und da gibt es so eine Stelle, wo Sie schreiben, dass in dem Video sieht man, dass diese 21 bis zum Ende hin bekennen. Also sagen noch in dem Moment, wo sie geköpft werden, bekennen sie Jesus Christus. Und dann sagen Sie, es ist der Moment, dieses ganze verfehlte Leben, so ich versuche es jetzt irgendwie aus dem Kopf wiederzugeben, durch einen richtigen Tod oder einen Tod auf die richtige Art und Weise wieder gut zu machen.
Ja.
Da musste ich jetzt gerade denken, nach dem, was Sie gerade vorher gesagt haben.
Ja, aber da denken Sie an das, also das führt das aus, diesen Gedanken.
Aber ist es nicht ein sehr dunkles und schwieriges Bild des Lebens, was mir jetzt gar nicht so unbedingt zusammenpasst mit einem Schriftsteller, der ja auch weltgewandt ist, reist, bestimmt auch, würde ich jetzt mal, ich hoffe, ich unterstelle nicht zu viel, seinen schriftstellerischen Erfolg auch genießen kann und das Leben offensichtlich auch schätzt.
Ja. Naja, ich meine, es sind eben Licht und Schatten, nicht? Verteilt. Aber den Blick auf den Schatten weiche ich nicht aus. Also das prinzipiell ist das Leben etwas Ernstes und Dunkles, und sich darüber zu täuschen, das rächt sich, oder dass diese Täuschung wird aufgehoben spätestens dann, wenn es dann eben ans Sterben geht. Dann erfährt man das dann schon.
Ich lasse das noch in mich sacken, weil ich so hoffe, dass das Leben was Gutes ist. Dass man, ich meine, man kann natürlich sagen, so wie Sie es gesagt haben, es gibt die Erbsünde, und daran und in dieser biblischen Erzählung wird klar, dass der Mensch Schuld hat und dass das Leben mit dem Tod als Strafe endet. Aber es ist ja, wenn man das sich so, so deutlich vor Augen führt, oder vielleicht nicht nur vor Augen, sondern auch zu Herzen nimmt, ja, dann wird es ja schwer, das Leben doch zu genießen. Also da hänge ich jetzt noch. Wie geht das? Wie machen Sie das, dass Sie dann trotzdem das, ich hoffe, Sie können das Leben genießen, aber dass Sie es trotzdem können?
Ja, ich würde nicht sagen, ich genieße das Leben, aber ich genieße vieles im Leben, sehr vieles, sehr vieles. Ich bin ein Genussmensch, der sämtliche Genüsse versucht hat auszuschöpfen in seinem Leben. Und auch gar nicht, würde ich sagen, auch gar nicht im geringsten irgendwelcher stoischer und streng asketisch-puritanischer Definition geneigt ist, dass das alles ja eitel sei, und dass das, da der Mensch ja stirbt, das ja alles sowieso nur Schall und Rauch und dass alles, was das Leben an Genuss und Sinnfreude zu bieten hat, ja eben nur Täuschung ist, Schleier der Maya zu überwinden, abzuschütteln. Nein, dieser Überzeugung bin ich überhaupt nicht, sonst wäre ich auch nicht Schriftsteller geworden, sonst wäre ich überhaupt nicht, wenn ich nicht eine leidenschaftliche Zuwendung zu den Körpern, zu den der Freude des, also der, des Details, des sinnlichen Details hätte. Man könnte sagen, die Kunst eben hat eine Berechtigung eben darin, in der gegenständlichen Welt, in der Welt der Anschauung eben ihre Geladenheit, ihre Prägnanz zu entdecken. Das herrliche deutsche Wort aus der Malerei, das Stillleben. Also in Toten, das sind ja Stillleben, sind ja Bilder, in denen eben Gegenstände, unbelebte Gegenstände eben angeordnet werden. Und das ist eine Lieblingsform der Malerei für mich. Und die Funktion eben dieser Bilder ist, also der Ehrgeiz der Maler war diese Gegenstände, diese Äpfel, das Messer, die Schale, den Teller, die Serviette, was immer da drauf ist, zum Leben zu erwecken, zu einem bedeutungsvollen, es aufzuladen, die Elektrizität, die darin steckt, spürbar zu machen. Und ja, das kann man natürlich auch nur, wenn man eben diese Welt der Dinge, des Anzuschauenden eben auch wirklich liebt und der Magie eines Gegenstandes eben wirklich verfallen sein kann.
Ich ahne, dass Sie dem wahrscheinlich nicht zustimmen werden, aber ich versuche es trotzdem. Könnte das denn sein, dass starke Hinwendung oder dieses sich stark in der Religion aufgehoben fühlen auch eben eine Art des Umgangs ist mit dieser Spannung, die man jetzt sagen könnte, das ist schon ein Satz, dass die Dinge im Leben genießen, nicht das Leben an sich, aber die Dinge im Leben genießen und irgendwie zu spüren, es ist trotzdem etwas Falsches da, das ist man ist schuldig und das, wie Sie es vorhin beschrieben haben, ist die Religion eine Brücke zwischen beidem?
Ja, also sie öffnet die Augen für die ganze Realität, nicht? Sie, speziell die christliche Religion, geweicht eben der Realität des Lebens, die aus dann im Ergebnis, trotz aller Schmerztabletten und so weiter, eben doch aus Angst, Schmerz und Tod besteht, nicht aus, sondern sieht darin eben sogar das Zentrum der göttlichen Offenbarung eben am Kreuz, nicht? Das ist ja sozusagen also die Enttäuschungsresistenz der christlichen Religion. Im Büchners Dantons Tod, da hält der Thomas Paine im Kerker so eine Rede, der große Atheist. Der Schmerz ist der Felsen des Atheismus, sagt er. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Es ist der Felsen der Religion.
Der Schmerz ist der Felsen der Religion. Das heißt, ich versuche es jetzt zu übersetzen für mich, die Religion ist die Art und Weise, wie wir Menschen mit dem Schmerz umgehen können. Ist das so gemeint?
Ja, nein, gemeint ist, dass dort an dieser Ort und Stelle eben die vollständige Wirklichkeit erfährt.
Im Schmerz?
Ja. Also das ist ja diese Bewegung der christlichen Botschaft, dass eben der Erlöser dann stirbt, nicht? Das ist ja der Lebensspendende, der Lebensschaffende, tatsächlich auch noch in den Tod hinein das Leben vollendet. Das ist das christliche Proprium, nicht?
Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber man könnte ja vielleicht sagen, die modernen Leute, viele gehen, machen vielleicht Yoga oder fahren auf einen Retreat, um mit diesen Sachen umzugehen, mit den schlimmen Dingen im Leben, die ja auch aus deren Leben nicht verschwinden, sagen wir Tod, Schmerz, Krankheit,
verlassen
die,
werden.
Die überwältigende Furchtbarkeit in unserer Welt, die überall passiert die ganze Zeit, und sie gehen in die Kirche. Die machen den Retreat.
Ja, ich gehe ja nicht umzu in die Kirche, nicht? Ich gehe in die Kirche, weil ich in die Kirche gehen muss. Das ist für mich sozusagen, das ist ein Gebot, das ist axiomatisch und das bedarf keiner weiteren Begründung und das empfinde ich als eine Notwendigkeit. Ich gehe da nicht um mich über irgendwas zu trösten oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man die Religion verzweckt, um mich besser zu fühlen und so weiter, dann ist man gleich ganz, ganz weit weg davon. Ganz, ganz weit weg.
Aber kann
man muss eben die Religion, die besteht aus eigenem Recht. Und das kann dann Folgen haben. Es kann auch sehr schlechte Folgen haben in unserer Realität. Aber es kann sehr gute Folgen haben für das Zusammenleben. Es können Fanatismen daraus entstehen, was weiß ich, was alles. Aber Kern ist, dass die Berechtigung der Religion nie in Zwecken besteht.
Aber kann sie trotzdem dazu führen, dass wir uns besser fühlen?
Das kann schon sein, ja. Es kann auch sein, dass wir uns schlechter fühlen, nicht? Das ist gar nicht die Funktion. Das ist vollkommen nebensächlich.
Vorhin, als Sie sagt, der Tod ist ein Geschenk, da dachten Sie wahrscheinlich, so habe ich es zumindest in meinem Kopf mir übersetzt, an den Tod im Alter. Ja, also der Tod, den man, Sie haben ja gesagt, man sammelt an die vielen Male, die im Leben einem zeigen, dass man nicht gerecht geworden ist.
Ja.
Aber es gibt ja auch den frühen Tod, den unzeitgemäßen Tod, ja, den Tod der Kinder. Und da kann man ja wahrscheinlich nicht sagen, dass es ein Geschenk ist.
Naja, wie gesagt, Tod eines Kindes würde ich natürlich wahnwitzig betrauern und könnte mich darüber gar nicht beruhigen, aber oder nur sehr schwer beruhigen. Aber dass die Erfüllung des Lebens nicht quantitativ zu messen ist, in der Lebenszeit, die man da gehabt hat, in dem Durchschreiten eben dieses ganzen Prozesses, der ja eigentlich auch ein sehr problematischer Prozess ist, dieses Altern, das ist mir auch vollständig klar. Das Leben seinen Wert in sich trägt, auch wenn es nur ganz kurz gedauert hat, und dass sich da in dieser gottgeschenkten Seele eben Unbegreifliches bereits ereignet haben mag, was den Sinn dieser göttlichen Schöpfung, die ein Mensch ist, eben auch schon völlig ausgefüllt hat. Das ist für mich auch außer Zweifel.
Sie haben gesagt, Religion darf man nicht verzwecken. Wie ist es für Sie mit Literatur? Würden Sie auch nicht sagen, Sie schreiben umzu, sondern Sie schreiben einfach, weil Sie müssen?
Ja, weil ich, also wenn ich so eine Vorstellung habe einer Geschichte, so ein Nukleus, sozusagen wie in die Auster eben dieser Reiz gesetzt ist, wo sie dann anfängt, da drum eine Perle zu machen, in diesem Sinn produziere ich also einen Roman, versuche ich einen Roman zu schreiben, also ganz bestimmt nicht, also um damit jetzt irgendwelche Überzeugungen zu transportieren oder irgendeine Art von Lebenshilfe zu bieten, oder das alles erscheint mir vollkommen absurd. Für mich auf jeden Fall. Weil ich ja auch gar nicht weiß, wenn ich so einen Roman schreibe, in welche Richtung der sich entwickelt. Ich bin gar nicht der Herr des Verfahrens. Wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich schreibe einen Roman, der diese und jene Tendenz haben soll, dann würde ich das im Entstehen des Buches selbst fortwährend konterkarieren, unwillentlich. Das Buch entwickelt sich nach eigenen Gesetzen.
Aber vielleicht schreiben Sie es, um die Geschichte aus sich rauszubekommen, oder?
Auch, aber es ist dann nachher nicht die Geschichte, die ich eigentlich geplant hatte. Es ist dann immer wieder was anderes geworden. Ich habe sie nicht, die der Auslöser gewesen ist, die ist es nicht geworden.
Ich beziehe mich jetzt mal nur auf das letzte Buch, Die Richtige, da würde ich mal sagen, die Hauptperson ist kein Sympathieträger, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Aber empfinden Sie trotzdem Sympathie für Ihre Person, also auch für so welche, die vielleicht den Leser oder die Leserin unsympathisch erscheinen mögen, weil sie ja schaffen? Man muss ja irgendwie eine gewisse Sympathie zu etwas haben, sonst kann man es nicht schaffen, muss zumindest sich einfühlen können und so weiter. Oder denken Sie so gar nicht über Ihre Figuren nach?
Nein, so denke ich nicht nach. Ich muss auch sagen, ich habe auch ein weites Herz. Viele Personen, die so Lesern, wie ich dann höre, eben als abstoßend, problematisch, unmoralisch und sonst was erscheinen, die finde ich gar nicht so schlimm. Und ich frage mich immer, was für eine allgemeine moralische Vollkommenheit herrschen muss, dass die Leute sich so über einen genau betrachteten Menschen ebenso.
Ja, obwohl Sie haben ja gerade gesagt, Louis Kreuzki ist über Leichen. Also das ist jetzt gar nicht so eine hohe Moral, sondern eine relativ tiefe Moral, um das so ein bisschen unsympathisch zu finden.
Es ist wahr. Aber es gibt ja eben dieses Gegenelement, dass es eben dass man doch für möglich halten kann, dass es ihm ernst ist mit der Kunst.
Sie haben ja auch jetzt gerade schon das Älterwerden angesprochen. Können Sie sich auch vor dem Hintergrund, dass Literatur und das Schaffen von Literatur so einen großen Stellenwert in Ihrem Leben hat, überhaupt ein Leben nach der Literatur für sich vorstellen?
Nein, das kann ich mir als Schreckgespenst vorstellen. Ich möchte, dass das nicht eintritt. Das wäre eine große Gnade, wenn das nicht eintreten würde, wenn ich mich dem nicht aussetzen müsste.
Weil ich hatte letztens hier auch genau an dem Platz, an dem Sie jetzt sitzen, Rafik Shami, auch ein bekannter deutscher Schriftsteller, der schon älter ist und der mir sagte, ja, er findet das auch nicht schön, aber er merkt, dass er es einfach irgendwann nicht mehr bald können wird. Und er möchte sich dann doch lieber zurückziehen und nicht am Ende irgendwelche Sachen fabrizieren, die aber einfach keine Qualität mehr haben, weil er zu alt geworden ist.
Das ist alles möglich. Nicht? Es ist möglich, dass man den Verstand verliert. Es ist möglich, dass die Kräfte einen so langsam verlassen, dass man es selber nicht so genau merkt und dass man immer dürftiger wird. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass die Erfahrung auch sagt, dass das Alter auch Chancen für die Literatur hat. Also dass die Alterswerke spröder werden, weniger leicht zu konsumieren, aber an Bedeutung und an Kraft nicht verloren haben müssen. Schwieriger werden vielleicht. Wenn die Autoren dann anfangen einfach überhaupt alle Arten von Bedenken abzulegen, weil sie sagen, also jetzt ist es eh schon egal und ich mache jetzt, also ich tue jetzt alles, alle Bedenken abwerfen. Es ist, kann auch ein großer Vorteil sein.
Stellt man sich gerade, also ich bin jetzt ja nicht mehr ganz jung, aber als jüngerer Mensch, der natürlich viele Bedenken hat bei allem, was er tut, hört sich wirklich befreiend an. Aber gleichzeitig erkennt man vielleicht ja selbst auch nicht den Zeitpunkt, wann quasi der Moment jetzt überschritten ist, dass man zu alt geworden ist. Da hatte mir Rafik Shami gesagt, er hat mit seiner Frau und seinem Sohn ausgemacht, ihr müsst es mir sagen, und er hat sich ganz fest vorgenommen, dass er darauf hört dann, wenn sie es ihm sagen. Also wenn sie sagen, so jetzt bei deiner Lesung, wir haben gemerkt, das ist nichts mehr. Du verhaspelst dich, du kommst, du solltest es lassen. Haben Sie irgendeine Vorkehrung getroffen oder schieben Sie das lieber noch ein bisschen in die Zukunft?
Nein, ich habe die Vorkehrung nicht getroffen. Nein. Ich glaube aber, dass ich mich da auf die Familie ganz gut verlassen kann. Das würde denken, dass man mir da Dinge signalisiert, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Herr Mosebach. Wir hoffen für Sie und für die Literatur, dass es noch lange dauert, bis es soweit ist und dass wir noch viele Romane von Ihnen zu lesen bekommen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich darauf eingelassen haben, mit mir über den Tod und den Sinn des Lebens zu sprechen und auch ein bisschen über die Religion, obwohl ich gelesen habe, dass Sie ja eigentlich gesagt haben, Religion, da soll man gar nicht drüber reden.
Nein, eigentlich soll man nicht darüber reden. Das ist die Form, wenn man ins Theologisieren abschweift, ist meine Überzeugung, dann entfernt man sich schon.
Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie ein bisschen mit mir über Religion gesprochen haben. Vielen Dank, Herr Mosebach.
Danke Ihnen, Herr Sacher.
Das war über das Ende Folge 33. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.